zusammengefasst, ich wohne in Henfenfeld bei Hersbruck und darf seit über 5,5 Jahren Gemeindereferent in der EFG in Wendelstein, also südlich von Nürnberg, sein. Und darf euch als Gemeinde, ich denke, inzwischen seit über 25 Jahren schon kennen. Und das ist schön. Ich hoffe, meine Stimme ist heute brav. Ich hatte eine Erkältung vor ein paar Wochen und ich merke, in letzter Zeit ist sie nochmal sehr beansprucht worden und manchmal setzt sie aus. Aber bisher habe ich die letzten Predigten immer zu Ende gebracht, also es wird funktionieren. Ja, ganz liebe Grüße nochmal von meiner Frau, auch von uns als EFG Wendelstein. Ja, danke, gerne. Ja, ich habe uns ein Thema mitgebracht, wo wir im ersten Moment sagen, naja, kennen wir. Also so, das fängt eigentlich im Kindergottesdienst an und dann denkt man ganz oft auch, da ist es dann auch abgeschlossen, so die Geschichte mit Adam und Eva, der Sündenfall. Wissen wir ja, was da passiert ist. Aber ganz so klar ist es dann doch nicht. Ich hatte die Woche ein Gespräch, ich hatte mehrere Gespräche, ein Gespräch mit einer ganz anderen Frau, einer älteren Frau, die mir dann sagt, ja, der Sündenfall, der war das große Problem. Und dann kam man so ins Gespräch und dann habe ich gemerkt, sie hat ein ganz anderes Verständnis. Und dann habe ich ihr halt angefangen zu beschreiben, wie die Bibel den Sündenfall, nein, die Bibel, die irrt da. Der Sündenfall hat ja nichts mit dem Menschen zu tun. Es geht ja nur darum, dass der Teufel in die Welt gekommen ist. Das war der Sündenfall. Sei nee, das ist nicht in Ordnung. Da sagt Gott was ganz anderes. Und ich will uns mal mit hineinnehmen in diese Situation, was damals vor rund 6000 Jahren, ich gehöre zu denen, die sagen, das ist wirklich eine wahre Begebenheit. Und aus meiner Sicht sagt die Wissenschaft sehr wohl, dass die Menschheit keine zigtausend Jahre alt sein kann. Also was damals vor 6000 Jahren eigentlich passiert ist. Ich habe uns ein paar Bilder mitgebracht, die uns helfen, das vielleicht noch ein bisschen besser vorzustellen. Gleichzeitig bitte ich um Entschuldigung bei denjenigen, die immer sagen, naja, das Bild, das gibt ja die echte Wahrheit nicht mehr wieder. Natürlich nicht, das sind keine Fotos aus dem Paradies von damals. Und trotzdem versteht sie einfach als Brücke. Ja, wenn wir an Sünde denken, ist das erste, was uns natürlich einfällt, dass Sünde etwas Trennendes ist. Wir kennen vielleicht das Wort Sund. In Skandinavien gibt es ja ganz viele Sunde. Das heißt, es gibt Meeresarme, die tief ins Land hineingehen und das Land trennen. Und das ist eigentlich die Wurzel des deutschen Wortes Sünde. Das heißt, da ist etwas Trennendes. Eigentlich gehört das Land hier zusammen, aber da geht eine Scheidung hindurch, eine Wasserscheide, sagt man ja manchmal auch, und die trennt. Und das ist das erste Verständnis, was wir von Sünde haben. Sünde kam als etwas Trennendes in unser Leben hinein. Es ist eigentlich ganz kurz zusammengefasst das, was ursprünglich beim Sündenfall passiert ist. Aber das ganze Thema ist noch viel tiefgehender. Und ich nehme uns mal in so ein paar Passagen aus diesem Text mit, angefangen vom ersten Buch Mose bis zum dritten Buch Mose. Und wir werden uns immer so ein paar Abschnitte ansehen und sehen, was da eigentlich passiert ist und letzten Endes, welche Auswirkungen das auch hat. Und am Ende werden wir sehen, was heißt es eigentlich für mich und dich ganz persönlich. Das erste, was wir sehen, ist 1. Mose 1, 15 bis, nein, Entschuldigung, 15 und 19. Da kriegen wir nämlich eine Antwort auf die Frage, warum hat Gott eigentlich den Menschen geschaffen? Er hätte doch wissen müssen, wie viel Ärger er sich dadurch einheimst. Die Tiere, die waren doch viel pflegeleichter. Also warum den Menschen? Und das wird hier in diesen beiden Bibelversen aus meiner Sicht deutlich. In Vers 15 lesen wir, und der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bewahren. Und in Vers 19 geht es dann auch nochmal um das Thema, und der Herr Gott bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebendigen Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Wir sehen also, Es geht Gott um Beziehung. Gott hat den Menschen nicht ins Aquarium oder Terrarium gesetzt, das er Erde genannt hat, um zu gucken, was passiert denn da, was macht denn der Mensch? Und wenn es mir zu wild wird, dann lasse ich eine Sinnflut oder einen Blitz reinkommen, sondern Gott wollte Beziehung, eine schöpferische Gemeinschaft haben, ein Miteinander. Gott macht den Garten und er nimmt den Menschen mit hinein und sagt, da schau mal, das ist der Platz. Und damit dieser Platz schön bleibt, brauche ich dich, möchte ich dich, mache ich mich ein Stück weit auf dich angewiesen, nicht, weil ich nicht könnte, sondern weil ich dich liebe, weil ich dich brauche. Und unten sehen wir dann genau das Gleiche. Es ist doch überhaupt kein Problem, die Tiere zu benennen. Aber Gott drückt seine Beziehung, seine Liebe zu den Menschen aus, indem er sagt, pass mal auf, das übergebe ich dir. Ich habe die Schöpfung gemacht und jetzt wünsche ich mir, dass du diesen Tieren einen Namen gibst. Ich nehme dich mit rein. Du bist mein Gegenüber. Wir wissen ja, dass die Schöpfung damit startet, lasset uns Menschen machen uns zum Ebenbild. Gott liebt die Menschen. Er will Nähe zu den Menschen. Er will miteinander mit den Menschen.
Das ist 1. Mose 2.
Entschuldigung, ja. Genau. Dann weiter geht's. Und der Herr, Gott, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Bösem, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. In diese perfekte Welt, in diese perfekte Beziehungsebene kommt aber etwas, beziehungsweise eigentlich ist es schon da, was ein Spannungsfeld verursacht. Da steht dieser Baum der Erkenntnis, oft als Apfelbaum dargestellt, weil man sehr schön deutlich machen kann, da wird ein Apfel runtergenommen, aber die Bibel sagt, spricht nicht von einem Apfelbaum, sie spricht von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und jetzt stellt sich natürlich erstmal die Frage, Gott, musste das so sein? Du kennst doch den Menschen. Du weißt doch, wo die Probleme liegen. Musstest du unbedingt diesen Baum da reinstellen? Ist das nicht so ein bisschen unfair? Weil du hättest ja wissen können, was danach passiert. Aus meiner Sicht hat Gott den Baum aus Liebe reingestellt. Aus Liebe deswegen, weil Gott geliebt werden will. Und richtig lieben kann ich nur, wenn ich auch die Möglichkeit habe, Nein zu sagen. Ohne Nein zu sagen, kann ich nicht lieben. Und deswegen war genau dieser Baum hier, weil die Menschen dadurch die Möglichkeit hatten, weil sie ja dieses Gebot bekommen haben, rührt die Früchte dieses Baumes nicht an, esst nicht davon. Dadurch konnten die Menschen zeigen und sagen, ich halte mich daran. Das, was mein Gott mir sagt, ist mir wichtiger als alles andere. Und das ist der, aus meiner Sicht der Grund, warum dieser Baum notwendig war. Weil wir Menschen, weil die Menschheit, Adam und Eva damals, Gott die Liebe und Hingabe zeigen konnten. Sie konnten durch den Umgang mit diesem Baum zeigen, Gott, du bist mir wichtiger als alles andere. Nur dummerweise passierte das Gegenteil. Irgendwann eines Tages, wir wissen nicht, wie viel Zeitspanne war, da können Jahrhunderte dazwischen gewesen sein, irgendwann ließen sich die Menschen verführen. Die Schlange kam dazu und das Tragische war, dass der Mensch, anstatt Gott weiter zu vertrauen, den Gott, den er kannte, mit dem er Zeit verbrachte, mit dem er im Garten Eden unterwegs war, das sehen wir ja dann auch, dass es eine Gewohnheit war, dass Gott ihnen begegnete, plötzlich vertrauten sie der Stimme der Schlange mehr als Gott. Und die Schlange kommt und dann fällt dieser tragische Satz aus, nächstes Blatt, 1. Mose 2, nee, Entschuldigung, 3, 1. Mose 3, müsste das nächste sein. Die Schlange kommt und dann fällt dieser Satz, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Sein werden wie Gott. Was heißt eigentlich sein werden wie Gott?
Wir möchten doch alle. Heute auch.
Ja, ja, ja. Ganz einfach gesagt, selbstbestimmt leben. Ich entscheide selber, was richtig und falsch ist. Ja, Gott kann mir schon sagen, was er möchte, aber am Ende entscheide ich, ob das in mein Leben hineinpasst oder nicht. Ich will, und das drückt es eigentlich so schön aus, ich will mein eigener Herr sein. Wenn ihr von diesem Baum esst, dann könnt ihr eure eigenen Herren sein. Dann seid ihr nicht mehr von dem Willen des Vaters abhängig. Dann habt ihr euer Leben endgültig selber in der Hand. Das ist die Verführung. Und wir sehen in unserem Alltag, wie tief diese Verführung selbst, nachdem wir Jesus unser Leben gegeben haben, immer noch in unserem Herzen ist. Der Mensch hat sich entschieden, selbstbestimmt zu leben, sein Leben in die Hand zu nehmen, sein eigener Herr zu sein. Und das war genau dann dieser Schritt in dieses tiefgehende Problem. Und wenn man das hebräische oder das griechische Wort nimmt, das Sünde bedeutet, dann heißt es eigentlich, wenn man das wörtlich ins Deutsche übersetzen würde, Zielverfehlung, sowohl das Hebräische als auch das Deutsche. Im Hebräischen gibt es mal dieses Bild, wie einer, der mit seinem Pfeil das Ziel nicht trifft. Und das ist genau das, was da passiert. Gottes Ziel für Adam und Eva war, zeigt mir an diesem Baum, dass ich wichtiger bin als alles andere, dass ihr mich mehr liebt als euch selbst. Und sie verfehlten das Ziel, indem sie sagten, nö, wir wollen sein wie Gott. Hey, ist was Neues, mal ausprobieren. Und sie vertrauten ihren Gott nicht mehr. Und so kam diese Zielverfehlung in ihr Leben hinein. Und wenn wir das jetzt in unseren Alltag hineinbrechen, ganz oft denken wir, die Sünde sind vor allem die bösen Taten. Sünde ist die Zielverfehlung von dem, was Gott uns in unser Leben als Ziel hineingelegt hat. Verstehen wir jetzt, warum Jesus zum Beispiel auch in der Bergpredigt gesagt hat, es steht geschrieben, also so sinngemäß, du sollst nicht Ehe brechen. Aber ich sage euch, die Zielverfehlung fängt dann schon an, wenn du begehrlich anfängst, eine andere Frau anzusehen. Nicht die Tat ist das Problem, sondern die Zielverfehlung, dieser Blick, ich will in eine andere Richtung gehen. Manchmal werden Menschen ja nur deswegen nicht zum Ehebrecher, weil sie keine Gelegenheit haben. Ganz krass gesagt. Nicht, weil sie so gut sind, nicht, weil sie so stark sind, sondern weil sie Gott bewahrt. Gott gibt uns Ziele für unser Leben. Er gibt uns Ziele in unserem Alltag, in kleinen Aufgaben, aber auch für unser gesamtes Leben. Gott hat mit deinem, mit meinem Leben einen Plan. Mache zu Jüngern alle Nationen. Bringt mein Evangelium in diese Welt, weil es eine sterbende, eine verlorene Welt ist. Und die einzige Hoffnung in dieser verlorenen Welt ist mein Evangelium. Und damit ist nicht nur gemeint, wie der Mensch in den Himmel kommt. Die Christen verstanden damals sehr wohl unter Evangelium die vier Evangelien. Die gesamte Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus, wie er ist, was sein Leben mit ihm bedeutet, wie tiefgehend seine Erlösungskraft ist und wie wunderbar und befreiend ein Leben mit ihm ist. Das ist Evangelium. Natürlich spielt es eine Rolle, dass ich verstehe, warum das Kreuz da ist. Aber das Evangelium umfasst noch viel mehr. Stellt euch vor, in den vier Evangelien würde nur die Kreuzigung stehen. Ja, wir wüssten da vielleicht, wie wir gerettet werden. Aber die Tiefe der Bedeutung Jesu erschließt sich in erster Linie durch die ganzen anderen Texte. Gott hat ein Ziel und seine Sehnsucht ist es, dass wir zu Menschen werden, die es auf seine Ziele abgesehen haben. Deswegen, 1. Johannesbrief, gibt es ja dieses Spannungsfeld, dass man auf der einen Seite sündigt Jeder Christ ist ein Sünder und gleichzeitig sagt Johannes, ein Christ kann nicht sündigen. Und dann denken wir, hey, wo ist das Problem? Johannes spricht davon, ja, natürlich passiert es im Alltag manchmal, dass ich das Ziel verfehle. Ich denke nicht dran, es passieren irgendwelche Dinge. Es ist so, keiner von uns ist perfekt. Wir machen alle Fehler. Aber, und das ist der zweite Aspekt, ein Christ kann nicht jemand sein, der ganz bewusst Gottes Ziele ablehnt. Der ganz bewusst sagt, ich weiß, Gott will das, aber da will ich nicht hin. Ich kann mit dieser Haltung doch nicht Jesus Nachfolger sein. Ich kann doch nicht in einer Gottesbeziehung leben. Das passt nicht zusammen. Da muss ich dann auch ehrlich sein mit meinem Leben. Sünde ist Zielverfehlung. Und genau diese Sünde kam ja, dieser Sündenfall kam ja damals mit Adam und Eva in die Welt, ins Leben, in die Menschheit hinein. Jetzt könnte man ja sagen, naja, Gott, musst du dann gleich so heftig reagieren? Wir wissen ja, dann sind sie aus dem Paradies vertrieben worden, so alles ging in die Brüche. Hätte Gott nicht sagen können, Schwamm drüber. Wisst ihr, ich erkläre euch jetzt, was ihr angestellt habt. Ihr bittet mich um Vergebung und dann ist alles schön und gut. Und damit sind wir wieder beim Urzustand. Ihr seid im Paradies, ich habe wieder meine Beziehung und alles ist im Reinen. Warum hat Gott nicht diese Lösung gewählt? Das wäre doch so einfach. Weil er sie nicht kann. Weil Gott heilig ist. Und weil ein einfaches Vergebung sprechen, dass diese tiefe Sünde nicht bereinigt. Und die Bibel macht dann sehr deutlich, und das sehen wir im Alten Testament, dass die Sünde tödlich ist. Und deswegen musste Blut fließen, deswegen musste ein Tod passieren, damit diese Sünde überwunden werden konnte. Jesus musste sterben. Es musste einer sterben, der wirklich perfekt ist, der nie in seinem Leben eine einzige Sünde getan hat. Gott selbst in Christus. Und nur das konnte Sünde überwinden. Wenn Gott ohne das Überwinden der Sünde, ohne dafür den Preis bezahlt zu haben, ohne dass der Schuldschein zerrissen und ins äußerste Meer geworfen wäre, zu Menschen gesagt hat, weißt du, du kannst trotzdem in meiner Nähe sein, dann wäre die heilige Gegenwart Gottes nicht mehr heilig. Das funktioniert nicht. Gott musste also, oder andersrum gesagt, Gott konnte also nicht sagen, Schwamm drüber. Ich bin ein toleranter Gott. Nein, die Unheiligkeit der Sünde, die Konsequenz, der Lohn der Sünde, das, was sie hervorbringt, musste ausgetilgt werden. Und das konnte es allein durch Jesus Christus, durch sein Opfer, durch sein Sterben, weil er durch seinen Tod den Preis der Sünde bezahlt hat. Gott sagt mal, dadurch, dass Eva und Adam gesündigt haben, werden sie sterbend sterben. Das sind zweimal das Wort sterben in einem Satz. Und da sieht man, wie tiefgehend es ist. Die Gottesbeziehung stirbt ab und die menschliche Existenz stirbt ab. Und das ist da hineingekommen. Die nächsten zwei Bilder kannst du überspringen. Genau, brauchen wir nicht. Wir fahren nicht in Urlaub. Das nächste kannst du auch überspringen. Genau. Da sind wir wieder zu Hause. Und genau das, was hier passiert ist, sehen wir dann in den nächsten Versen hier. Und die Frau sah, dass der Baum gut war zur Nahrung. Also wir sind jetzt noch kurz vor dem Sündenfall. Und dass er eine Lust für die Augen und für das und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab es auch ihren Mann und aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan. Und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie hefteten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn Gottes mitten zwischen den Bäumen. Wir sehen, jetzt passieren dramatische Dinge. Das Erste, wo wir denken, ja, das klingt doch ganz positiv, ihre Augen werden aufgetan. Ich würde es anders umschreiben. Sie bekamen plötzlich eine völlig andere Sichtweise. Und die erste Sichtweise, die sich veränderte, ist die Sichtweise auf sich selbst. Bis dahin waren sie ja nackt. Und es war nie ein Problem. Warum war es nie ein Problem? Weil es eine Vertrauensbeziehung zu Gott, ihrem Vater, gab. Und auch eine Vertrauensbeziehung untereinander. Und ganz ehrlich, eine Person, der wir vertrauen, also Ehepartner, da haben wir kein Problem mit Nacktsein. Das drückt ja aus, das ist meine Vertrauensbeziehung. Aber wenn da jemand Fremdes ist, also vielleicht geht es euch anders, ich habe dann ein Problem mit Nacktsein. Und genau das drückt es aus. Gott wird ihnen fremd. Und durch diese Entfremdung nehmen sie sich anders wahr. Und plötzlich kommt etwas in ihr Leben, das Scham ist. Ein Schamgefühl. Oh, so möchte ich jetzt Gott lieber nicht mehr begegnen. Und da geht es nicht nur um das äußere Nacktsein, sondern letzten Endes geht es um das, was in ihrem Herzen damit passiert ist. Und dann passiert das Zweite. Sie kriegen Angst vor Gott. Sie kriegen Angst vor Gott, der sie geschaffen hat, der sie in ein Paradies gesetzt hat, mit dem sie einfach nur liebevolle, wertvolle Erfahrungen gemacht haben. Ihr ganzes Gottesbild gerät durcheinander. Und sie verstecken sich vor Gottes Angesicht. Ganz abgesehen davon, dass das ja verrückt ist, zu glauben, ich könnte mich vor Gott verstecken. Also, es ist ja völlig irre. Also, interessanterweise sehen wir ja auch, dass durch den Sündenfall wir Menschen richtig dumme Dinge machen. Völlig unlogisch. Ich kann mich doch vor Gott nicht verstecken. Die wussten das doch viel besser als eigentlich wir. Und trotzdem tun sie es. Das heißt, wir sehen, ihr persönliches Leben gerät durch den Sündenfall aus dem Gleichgewicht. Alles gerät plötzlich durcheinander. Das, was ihnen Frieden und Geborgenheit, was ihre Identität ausgemacht hat, rutscht ins Chaos. Nächstes. Das ist das Erste, was der Sündenfall herausgebracht hat. Die Sichtweise verändert sich. Plötzlich verschiebt sich meine Perspektive. Der Mensch sieht die Welt mit anderen Augen. Und dadurch setzen wir andere Prioritäten. Deswegen kommt Angst in unser Leben, Sorgen und Misstrauen. Und Jesus versucht, genau das Gegenteil wieder in unser Leben reinzubringen. Aber das Erste, was kaputt geht, es eigentlich hier mein Herz, meine Herzensbeziehung zu meinem Gott. Ein Schritt weiter. Mein Gottvertrauen ist verschwunden. Und jetzt sehen wir, was weiterkommt. Und der Herr, Gott, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte der Mensch, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und da sehen wir das nochmal unterstrichen. Gott ruft den Menschen nicht, weil er ihn nicht findet, weil er sagt, Mensch, jetzt habe ich schon 2 Stunden gesucht, wo hast du dich versteckt? Gott stellt uns Fragen, nicht weil er die Antwort nicht kennt, sondern weil er uns herausfordern möchte, nachzudenken. Aus unserer Oberflächlichkeit rauszukommen. Adam, wo bist du? Was hast du gemacht? Mach dir mal bewusst, was gerade passiert. Das ist das, was Gott zu ihm sagt. Und dann drückt er das eben aus, was vorhin schon eigentlich im Hintergrund deutlich wurde. Ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Ich habe Angst, ich habe Scham und ich vertraue dir nicht mehr. Das ist das, was Adam hier eigentlich ausdrückt. Und manchmal spiegelt sich das auch immer noch in unserem Leben wider. Können wir wirklich Gott vertrauen? Ist ja auch so ein bisschen in der Geschichte zum Ausdruck gekommen. Vertraue ich Gott auch dann, wenn ich sehe, dass die Zutaten in meinem Leben im Moment alles andere als schön und gut sind? Wir hatten eben, ich habe es angedeutet, in den letzten Wochen auch sehr schwere Herausforderungen. Da war die Kündigung von meiner Frau. Ist zwar nur ein Nebenjob, aber es ist halt trotzdem ein ganz entspanntes Gehaltspäckchen, was wegfällt. Dann hatte ich einen Autounfall, wo ich mir dachte, ich bin ja zum Glück nicht schuld. Und am Schluss war es dann doch eine größere Geldmenge, weil das Auto sich nicht mehr reparieren ließ oder nicht mehr gelohnt hätte, die ich dann finanzieren musste. Und dann verschiedene Personen, die mit schwerem Leid konfrontiert wurden und die wir begleiten mussten. Und ich stand schon mal an dem Punkt und immer dachte, Gott, warum denn eigentlich? Das könnte alles so entspannt sein. Und dann hat er mir gesagt, ich will dir nur zeigen, wie weit dein Vertrauen geht. Vertraust du mir nur, wenn alles glatt und schön und angenehm ist? Oder vertraust du mir auch in solchen Situationen, dass ich dein guter Versorger und Geber bin? Und dann konnte ich sagen, okay Gott, das ist nicht schön, aber danke, dass du an meinem Vertrauen arbeitest und dass du mir hier weiterhelfen kannst. Weiter geht's. Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir an die Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und der Herr Gott sprach zur Frau, was hast du getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht. Da aß ich. Und wir sehen das Nächste, was kaputt gegangen ist. Also das Erste ist die Vertrauensbeziehung zu Gott, also beziehungsweise die Perspektive, und durch die ich die Welt und mich selber sehe, verschiebt sich. Meine Vertrauensbasis zu Gott geht kaputt und jetzt geht die Vertrauensbasis zu meinem Nächsten kaputt. Eigentlich war doch die Frau das Geschenk Gottes, das Gegenüber, die Ergänzung, das eigentlich die Schulter, an die sich der Mann anlehnen durfte, und umgekehrt genauso. Und jetzt schiebt er die Schuld auf die Frau. Die war's. Eigentlich geht er noch weiter. Die Frau, die du mir gegeben hast. Gott, du bist selber schuld. Hättest du mir diese Frau nicht ins Leben gegeben, wäre alles gut gewesen. Aber die Frau war's. Genau. Aber die Frau war's. Aber es ist falsch. Genau. Es ist falsch. Adam hatte die Verantwortung. Wir Menschen haben einen freien Willen. Das sieht man in diesem Text so deutlich und so klar. Und deswegen sucht Gott uns persönlich zur Rechenschaft zu ziehen. Sagt, hey, die Verantwortung liegt bei dir. Hätten wir keinen freien Willen, wäre alles vorherbestimmt, dann hätte ja Gott den Sündenfall vorherbestimmt. Und wie passt es zu dem heiligen Gott, dass Gott sagt, oh ja, ich will jetzt, dass Sünde kommt. Passt nicht. Und deswegen hat der Adam hier die absolute Selbstverantwortung für die Situation. Aber anstatt sie wahrzunehmen, einzugestehen, ja, ich habe versagt, die Frau war's. Die ist schuld. Eigentlich bist du schuld. Und das ist die Dramatik. Aber gleichzeitig, was passiert? Die Vertrauensbasis zur Frau ist zerbrochen. Das Miteinander ist zerbrochen. Und das ist die dritte Tragik, nächstes Bild, die dritte Tragik, die da ins Leben reingekommen ist. Genau, die Sünde zerstört das Vertrauensverhältnis zu meinem Nächsten. Und dann geht es weiter, nächstes Bild. Und jetzt kommen die Konsequenzen. Zu der Frau sprach er, also Gott, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, aber er wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zu Staub wirst du zurückkehren. Ich habe jetzt kurz geguckt, ob da oben eine Dornenkrone ist. Die Dornenkrone ist kein Zufall. Die Dornenkrone sehen wir hier. Jesus hat auch diesen Fluch am Kreuz übernommen. Er hat auch die Dornen auf sich genommen. Und das ist nämlich das Nächste, was als Konsequenz ins Leben der Menschen hineingekommen ist. Eins zurück. Nochmal. Mit Schmerzen sollst du Kinder Mit Schmerzen sollst du Kinder kriegen. Das bedeutet letzten Endes, es geht auch unser Umfeld kaputt. Wir sehen ja dann, dass die Konsequenz ist, dass sie dieses Paradies verlassen mussten. Und dann kam plötzlich Leid, Schmerz und Tod in ihr Leben hinein. Das ist das eigentlich, was wir mit Sünde ja erstmal verbinden. Aber Gott macht da deutlich, auf der einen Seite Leid und Schmerz, körperlicher Leid und Schmerz kommt in dein Leben. Dann kommt ins Leben der Fluch, mit Mühsal im Schweiße deines Angesichts wirst du deinen Job machen. Also ganz ehrlich, wenn eure Arbeit hart ist und wenn ihr sagt, oh Mann, das war heute wieder so ein heftiger Tag, dann ist es eigentlich normal. Das ist ein Teil dieses Fluches, den eigentlich nicht Gott auf die Menschen gelegt hat, sondern der die Konsequenz dessen ist, dass der Mensch gesagt hat, ich definiere meine Ziele selber. Ich will sein wie Gott. Und Gott sagt, ja, jetzt erlebst du es. Jetzt erlebst du es, was du da getan hast. Und der letzte Punkt, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Letzten Endes kommt der Tod ins Leben. Und wir merken, dass hier unsere Existenz, unser Umfeld, unser Lebensort kaputt geht durch den Sündenfall. Das ist das, was Adam und Eva letzten Endes ausgelöst haben dadurch. Und dann geht es weiter und der Herr Gott schickte ihn aus dem Garten hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Das heißt, der Mensch war vom Leben, vom ewigen Leben abgeschnitten und von der Gottesbeziehung. Und da sehen wir, wie tiefgreifend es eigentlich war, was passiert ist. Nächstes Bild. Wir sehen, was der Sündenfall alles kaputt gemacht hat im Menschsein. Wir sehen die Welt plötzlich mit anderen Augen. Angst und Scham sind in unser Leben gekommen und gleichzeitig das Gottvertrauen zerbrochen. Die Sünde hat unser Vertrauensverhältnis zum Nächsten zerstört und dafür gesorgt, dass wir nicht gewohnt sind, dass wir nicht Gott gegenüber bekennen und sagen, ja Gott, ich habe versagt, sondern erstmal die Schuld beim anderen suchen. Die Sünde zerstörte unser Umfeld und unsere Existenzgrundlage. Leid und Tod sind durch diese Entscheidung, selbstbestimmt leben zu wollen, ins Leben des Menschen hineingekommen. Und das Tragischste, das war eben das, was man am Ende gesehen hat, das Tragischste ist eigentlich die Trennung von der lebendigen Beziehung zu unserem liebevollen Schöpfer. Und damit geht alles kaputt, was das Menschsein eigentlich ausmacht. Und wenn ich jetzt Gottes Perspektive nehme, die Sichtweise Punkt 1, dann spüre ich und sehe, und das sieht man dann durch die ganze Bibel, das zieht sich hindurch und wird vor allem bei Jesus dann nochmal so auf den Punkt gebracht. Für Gott ist diese Trennung das Schlimmste. Wisst ihr, wir denken immer, Jesus ist gestorben, damit ich in den Himmel komme. Ja, ist ein Teil der Wahrheit. Aber in erster Linie ist Gott durch Jesus auf die Welt gekommen, um diese Beziehung wiederherzustellen. Gott sehnt sich nach dieser Beziehung. Und wir dürfen nicht glauben, dass wir, wenn wir irgendwann ein Übergabegebet gesprochen haben, dann machen wir halt einfach so weiter und freuen uns, dass wir irgendwo auf den Himmel kommen. Nein, wir sind hier jetzt, um Beziehung zu unserem Schöpfer zu leben. Und Jesus drückt diese Beziehung aus wie ein Vater zu seinem Kind. Und darum geht es ihm, dass Jesus uns in diese tiefgehende Beziehungsebene zurückführen möchte. Im Anfang des Johannesevangeliums, Kapitel 1, Vers 12 steht dieser tiefgehende Satz, doch denen, die ihn aufnahmen, also die Jesus aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Letzten Endes drückt es aus, das haben die Menschen damals so verstanden, das sind die, die aufhören, selbstbestimmt leben zu wollen. Die wieder zurückkommen und sagen, sei du mein Herr. Ich möchte wieder zielorientiert leben. Ich möchte deine Ziele zu meinen Zielen machen. Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Und das ist das, was uns in diese tiefgehende Vater-Kind-Beziehung zurückführt. Oder dann am Ende der Offenbarung, vorletztes Kapitel, dieser bewegende Text, siehe das Zelt Gottes, also das ist dann nach dem tausendjährigen Reich im Paradies, und er wird bei ihnen wohnen. Also nicht irgendwo im Himmel sein und wir sind da irgendwo im Paradies. Er wird bei ihnen wohnen. Die Nähe wird wiederhergestellt werden. Und sie werden seine Völker sein. Also eng zu ihm gehören. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Wir sehen, wie sehr hier unterstrichen wird, dass es Gott um Nähe, um Beziehung geht. Und dann kommt dieser Höhepunkt. Und er, Gott, wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Ich weiß nicht, ob es eine tiefgehendere, tröstendere Geste als das gibt. Und die Menschen damals haben definitiv verstanden, dass Gott wird eine Nähe herstellen, die eigentlich nur eine Mutter mit dem Kind hat. Das ist so, Gott sehnt sich so sehr nach dieser Träne, nach dieser Nähe. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Jesus sagt in Johannes 8, 36, wir kommen zum Schluss, müsste es vorletzte sein? Nee, habe ich unterschlagen. Wenn nun der Sohn euch frei macht, so werdet ihr wirklich frei sein. Und wir müssen verstehen, durch den Sündenfall ist vieles kaputt gegangen, eigentlich alles. Aber indem wir Jesus nachfolgen, führt er uns Stück für Stück zurück in die Freiheit Gottes. Wir dürfen hier jetzt schon auf dieser Welt, in diesem Leben erleben, was es bedeutet, dass durch Jesus wir wiederhergestellt werden, zurückgeführt werden in die Gottesbeziehung, in die Identität. Genau hier. Dass wir merken, unsere Sichtweise verändert sich. Ich kann anfangen und fange an, weil Gottes Geist in meinem Leben ist, plötzlich die Welt, die Umwelt und mich selber aus der Perspektive Gottes zu sehen. Jesus ist gekommen, damit wir den Vater erkennen, sagt er in Johannes 17. Damit wir ihm vertrauen können, damit unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Und gleichzeitig ist er auch gekommen, dass das Vertrauensverhältnis zu meinem Nächsten wiederhergestellt wird. Jesus gipfelt das in der Aussage, dass wir sogar dahin geführt werden, dass wir unsere Feinde lieben können. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von diesem Vertrauen, dass wir Hass haben im Herzen. Und dass wir Feindschaft haben. Und Jesus führt uns in der Nachfolge dahin, dass er sagt, ich helfe euch, das zu überwinden. Und natürlich, wir haben ewiges Leben. Wir haben es. Das ist eine feste Zusage. Das ist nicht wie im Islam, dass man dann sagt, naja, vielleicht am Ende ist alles Kismet, sondern wer den Sohn hat, hat das Leben. Wir haben die Zusage, den Beweis, sein Wort, sein Logos. Und natürlich führt uns Jesus Stück für Stück mehr in diese tiefgehende Beziehung zum Vater. Dass wir lernen können, auf der einen Seite die Stimme Gottes immer besser zu verstehen, immer mehr zu erkennen, was Gott will. Wir Christen sind ja manchmal so unterwegs, dass wir denken, wie weit darf ich als Christ gehen, ab wann ist es Sünde? Aber dieses Vertrauen zum Vater, das führt uns irgendwann dahin, dass wir Gott über alles andere lieben und dann nicht mehr die Frage, wie weit darf ich gehen, uns bestimmt, sondern wodurch kann ich dir eine Freude machen, mein Vater? Wie kann ich Gott heute eine Freude machen? Wie kann ich ihm dienen? Vater, was darf ich für dich machen? Ich freue mich, wenn ich etwas für dich machen darf. Kennen wir das vielleicht von den kleinen Kindern manchmal? Also wirklich klein, so 3, 4 Jahre, wenn man dann irgendwo arbeitet, dann wollen sie helfen. Sie wollen einfach helfen. Und dann kommen sie mit der Kettensäge an. Ja? Das sind dann vielleicht nicht so schöne Momente, aber da sehen wir, was eigentlich in uns hineingelegt ist. Eigentlich sind wir dazu geschaffen, unserem Vater eine Freude zu machen. Jesus nennt es Schätze im Himmel sammeln. Die Schätze im Himmel sind nicht dazu da, dass wir uns dann tolle Wohnungen leisten können, sondern sie sind dazu da, weil wir damit unserem Vater eine Freude machen können. Und deswegen führt uns Jesus in die Nachfolge. Deswegen sagt er nicht, Leute, es reicht, wenn er euch mal bekehrt hat, sondern ich führe euch in dieses neue Leben hinein. Ihr müsst von Neuem geboren werden, ihr dürft von Neuem geboren werden, damit ihr hier das überwinden könnt, was die Sünde in eurem Leben zerstört hat. Schon hier, jetzt in dieser Welt. Und kleiner Spoiler, wie es weitergeht, im Herbst kommt dieses Buch raus, Neues Leben in der Kraft Gottes zu einem Leben in Fülle. Da geht es dann genau darum, wie das praktisch wird. Das Ganze gibt es jetzt schon zum großen Teil, die letzten Kapitel kommen in den nächsten 2 Wochen, als Hörbuch. Wer dieses Hörbuch gerne möchte, das gibt es gratis, weil das Buch habe ich geschrieben, deswegen kann ich es gratis verschenken, der kann das Hörbuch gerne schon haben. Und da versuche ich so ein bisschen zu zeigen, wie es dann weitergeht. Wie komme ich in diese gute Ordnung Gottes hinein? Wie hilft mir Jesus, dieses neue Leben mehr und mehr zu entwickeln? Amen.